Jesus manipuliert nicht. Wir leben in einer Welt, in der wir laufend manipuliert werden. Ein Freund hat erzählt, er wurde letzte Woche angerufen von der Norddeutschen Klassenlotterie. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch schon mal angerufen worden von der Norddeutschen Klassenlotterie. Da heißt es nicht, ich komme von der Norddeutschen Klassenlotterie und möchte Ihr Geld haben. Nein, da heißt es, wollen Sie ein Haus haben? Möchten Sie eine Traumreise umsonst geschenkt bekommen? Möchten Sie einen Altersruhesitz haben? Möchten Sie eine fantastische Villa am Meer besitzen? Und der sagte dann gleich, nee, habe ich schon alles. Nee, also er hatte ein Haus und sagte, brauchte er nicht. Und die machte dann weiter und zählte noch so ein halbes Dutzend Träume auf, die Menschen so materiell träumen. Und dann sagte sie, sagen Sie mal, kann ich bei Ihnen überhaupt nicht landen? Für nur 1,60 Euro pro Tag können Sie ein Jahreslos der Norddeutschen Klassenlotterie erwerben. Und er hat dann sehr freundlich ihr klargemacht, dass sie bei ihm wirklich nicht landen kann mit diesen Angeboten. Aber wir merken an diesen Anrufen, man versucht ihn ständig zu manipulieren. Ich habe Freunde, die, wenn ich die anrufe, die antworten dann noch, hallo, Hitradio, Antenne 1. Und die haben sich sozusagen vom 50.000 Euro Anruf manipulieren lassen und melden sich nur noch mit Hitradio, Antenne 1. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Wir sind Menschen, die sich manipulieren lassen. Und am deutlichsten, am einprägsamsten wird das ja immer im Wahlkampf. Ich bin ja froh, dass wir gerade noch kein Wahljahr haben, aber in Wahljahren, da wird ja das immer ganz massiv, nicht nur die Plakate, nicht nur die Werbespots, sondern was ich immer besonders schrill finde, dass Wahlkampfmanager sich darüber Gedanken machen, welche Krawattenfarbe des entscheidenden Kandidaten am meisten Frauen und Männer anspricht und eine Farbpsychologie entwerfen, damit man eine ganz bestimmte Wählerschicht mit der entsprechenden Krawattenfarbe erreicht. Und dann eine Diskussion angezettelt wird, ob Gerhard Schröder getönte Haare hat oder nicht. Und das sind ja alles Wahlkampfstrategien, um Menschen zu beeinflussen, so oder so zu wählen. Wir leben in einer manipulierten Welt. Und jetzt stellen wir uns heute die Frage, wie setzt sich eigentlich Gottes Reich durch? Und es ist ein ganz großer Vorwurf an die Mission, ihr manipuliert Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in der Presse, in der Süddeutschen Zeitung gab es einen ganz wüsten Artikel, weil sofort nach der Flutkatastrophe in Südostasien christliche Ärzte mit die ersten waren, die diesen Menschen in Indonesien, in diesem Gebiet von Banda Aceh, wo kaum einer hinkam, geholfen hat. Und sofort der Vorwurf kam, die machen das nur, um die zum Glauben zu manipulieren. Diese Moslems, die dort leben, die gehen nur dorthin, und zum Glauben zu manipulieren. Das waren Ärzte, die hingegangen sind, weil diese Menschen Hilfe brauchen und die große Opfer auf sich genommen haben, um möglichst schnell dorthin zu kommen, um Menschenleben zu retten. Der Vorwurf ist ständig da. Und es gibt in der Tat, wir können das nicht abstreiten, wenn wir die Geschichte der Kirche anschauen, wenn wir 2000 Jahre Kirchengeschichte anschauen, dann merken wir, dass es eine Leidenschaft für Jesus gibt, die genau das verdreht, was sie eigentlich will. Tja, Technik, die begeistert. Vorher hat es noch funktioniert. So, es gibt eine falsche Leidenschaft für das Reich Gottes. Das merken wir von Anfang an. Eine Leidenschaft, der wir schon im Neuen Testament begegnen. Ich möchte heute einmal darüber reden, wie wir Menschen für Jesus gewinnen und sie nicht manipulieren. Die beiden Brüder haben das schon fantastisch auf den Punkt gebracht. Es gibt im Neuen Testament eine Leidenschaft für Jesus, die das verdirbt, was sie eigentlich möchte, die das verdirbt, was sie eigentlich sucht, die das verhindert, was sie voranbringen will. Man kann ja das Reich Gottes mit den unterschiedlichsten Mitteln verbreiten wollen. Man kann es nur mit einem Mittel verbreiten, aber man kann es mit den unterschiedlichsten Mitteln verbreiten wollen. Und im Neuen Testament ist die eine der erstaunlichsten, interessantesten, merkwürdigsten Szenen das Petrusbekenntnis. Ihr kennt das bestimmt, diese große Szene, wo Jesus seine Jünger ruft und sie fragt, was glauben eigentlich die Leute über mich? Wer glauben die eigentlich, dass ich bin? Und dann sagen die Jünger so ihre Meinungsumfragen, die sie gemacht haben, was die Menschen so gesagt haben. Und dann fragt Jesus seine Jünger diese große Frage, und ihr, wie ist das eigentlich mit euch? Wer glaubt ihr, dass ich bin? Stell mir das vor, wie deine Jünger da im Kreis stehen und eine kurze Schweigesekunde eintritt und wie dann Petrus den Mund aufmacht und dieses große Wort sagt. Ihr kennt das bestimmt. Und Petrus sagt, denn du bist Christus. Christus heißt der Messias, der auf den ganz Israel gewartet hat über Jahrhunderte hinweg. Du bist der Messias, der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus bestätigt ihm dann dieses Bekenntnis und sagt, jawohl, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Vater im Himmel. Das hat dieser Petrus zum Ausdruck gebracht. Du bist der Messias. Und man sagt, Amen. Toll, der hat's kapiert. Merkwürdig nur, dass einige Verse später, ihr müsst es mal nachlesen, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 13 bis 23, da wird die ganze Geschichte erzählt. Einige Verse später, drei Verse später, kommt es zwischen Petrus und Jesus, über den er dieses große Bekenntnis gesprochen hat, zu einer knallharten Auseinandersetzung. Da beginnt Jesus zunächst über seinen Leidensweg zu reden. Jesus sagt, hört mal her, wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem und es wird ein Leidensweg für mich. Man wird mich dort verhaften, man wird mich schlagen, man wird mich geißeln und man wird mich schließlich kreuzigen. Ich werde sterben und auferstehen. Und niemand anders als Petrus, der eben noch dieses Wort formuliert hat, fällt ihm sozusagen ins Wort, brüllt ihn an, Gott bewahre. Jesus, hör mal her, so nicht, Gott bewahre, das widerfahre dir nur nicht. Und da sorgen wir dafür, dass dir das nur nicht widerfährt. Und dann kommt es zum schärfsten Verweis, den Jesus je einem Jünger gegeben hat. Es gibt nicht viele Worte in der Bibel, die schärfer sind als dieses Wort. Das sagt Jesus zu seinem Oberjünger, den er gerade noch zum Felsen bestimmt hat, auf den er seine Kirche bauen will. Sagt er zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Dieser rapide Stimmungsumschwung zwischen Jesus und seinem Schiffjünger ist eine der merkwürdigsten Szenen im ganzen Neuen Testament. Und wir stehen hier zunächst mal vor einem Rätsel. Und dieses Rätsel löst sich erst, wenn wir eines begreifen. Das, was Petrus bekannt hat, war etwas ganz anderes wie das, was er gemeint hat. Petrus war überzeugt, dass Jesus der Messias ist. Aber das Wort Messias bedeutete für ihn etwas völlig anderes wie für euch, wie für uns. Dieses Wort, dieser Begriff Messias war für ihn durch und durch politisch gefüllt. Der Messias war der, der einmal den Thron Davids besteigen wird, der einmal die reale politische Herrschaft in Israel aufrichten wird. Der Messias war der, der in den Augen des Petrus die Römer vertreiben wird und die eine Wohlherrschaft, eine gute Herrschaft, eine politische, realpolitische Macht ergreifen wird in Israel. Das war seine Erwartung. Und wir merken, dass Jesus bis Gethsemane, bis zu seinem Tod, eigentlich bis zum Letzten immer wieder mit Erwartungen konfrontiert wird, auch von seinen Jüngern, dass er doch eigentlich ein politischer Herrscher sein müsste und endlich mal auf den Tisch schauen müsste, endlich mal klar Schiff machen müsste in Israel. Petrus verband durch und durch irdische Hoffnungen. Er sah Jesus in Jerusalem auf dem Thron erhöht und nicht am Kreuz erhöht. Er sah Jesus als Sieger und nicht als Opfer. Das, was Jesus hier ankündigte, hatte in seiner Vorstellung überhaupt keinen Platz. Und deshalb diese heftige Reaktion. Es geht in dieser Szene um Heil und Verlorenheit der ganzen Welt. An dieser Szene in Caesarea Philippi, wo dieses Petrus-Bekenntnis stattfand, da geht es um Heil und Verlorenheit der ganzen Welt. Da entschied sich, ob die Heilsgeschichte eine Fortsetzung findet und zu ihrem Ziel kommt oder ob das ganze Unternehmen scheitert. Wir können, das merke ich an dieser Geschichte, wir können nicht auf eine klare und eindeutige Lehre von Jesus Christus verzichten, weil wir sonst automatisch das Ziel aus den Augen verlieren. Petrus hatte ein halbrichtiges Bild von Jesus, ein halbrichtiges Bild. Aber wisst ihr, halbe Wahrheiten sind im Reich Gottes immer ganze Lügen. Das gilt übrigens auch in unserem Leben. Halbe Wahrheiten sind bei Gott immer ganze Lügen. Die halbe Wahrheit war, dass Jesus wirklich der Messias war, der Sohn Gottes. Ja, aber nun, wie ist er es? Und seht ihr, da fängt theologisches Nachdenken an. Wie sollen wir das verstehen, dass Jesus der Messias ist? Wie sollen wir ihm denn nun nachfolgen? Und eben nicht in der Weise, wie es die Juden damals verstanden haben, sondern seine Wahrheit und seine Identität als Messias sind eine ganz, ganz andere. Sein Weg ist der des Opferlamms. Das wollte, das versuchte Jesus seinen Jüngern immer wieder klar zu machen und sie haben es bis zum Schluss nicht verstanden. Seine Erhöhung führt über das Kreuz und sein Sieg vollzieht sich in der tiefsten Schande. Mit halben Wahrheiten wird die praktische Nachfolge zur ganzen Lüge und manchmal zur totalen Katastrophe. Und die Ideologisierung unseres Glaubens beginnt immer mit Halbwahrheiten über Jesus. Deshalb kümmert euch in der Heiligen Schrift darum, wer ist Jesus. Wenn wir Jesus recht erkennen, dann werden wir ihm auch recht nachfolgen. Wenn wir ihn aber theologisch aus den Augen verlieren, wird unsere Nachfolge, wird unsere Mission in die Irre gehen. Ich kann Nachfolge niemals von der Lehre abkoppeln. Ich will heute Morgen einmal über eine Geschichte reden, die sich hier in Gethsemane ereignet hat. Eine Geschichte, die etwas mit diesen falschen Folgerungen eines falschen Jesusbildes zu tun hat. Und wie sich Gottes Reich gegen unsere falschen Vorstellungen trotzdem durchsetzt. Es ist die Geschichte von der Gefangennahme Jesu. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt hier vorne. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr mitlesen Matthäus 26, die Verse 47 bis 56. Matthäus 26, 47 bis 56. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas. Wir sind im Garten Gethsemane, die letzte Nacht vor der Kreuzigung. Siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, steckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Wie würde denn aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Das zentrale Wort in diesen 10 Versen ist das Wort Schwert. Nicht weniger als 6-mal taucht in dieser Geschichte das Wort Schwert auf. Schwert ist das Schlüsselwort und das ist immer ein Signal. Vordergründig scheint in dieser Geschichte um 2 Gruppen zu gehen. Beide haben Schwerter, beide benutzen Schwerter, beide verfolgen ihre Ziele mit Schwertern, mit Waffen. Da ist einmal diese Tempelkohorte, diese Tempeltruppe, so eine Art innerjüdischer Polizeitruppe, die zum Schutz des Tempels eingeteilt war, die standen unter dem Befehl des Hohepriesters und die hatten Befugnis, innerjüdische Religionsangelegenheiten zu regeln, da einzugreifen. Und die kommen jetzt zu Jesus, um ihn zu verhaften. Das ist eine Gruppe, die Jesus gegenübersteht. Aber diese Gruppe verfolgt so eigenartig, so merkwürdig sich das anhören mag, hochgeistliche Ziele in ihren Augen. Hochgeistliche Ziele. Sie wollen das Volk Gottes vor Verwirrung und vor geistlichem Aufruhr bewahren. Sie wollen Jesus aus dem Verkehr ziehen, damit nicht die Römer kommen und Israel vernichten. Sie wollen Gottes Volk schützen und auf diese Art und Weise das Reich Gottes bewahren und voranbringen. Und wir merken an der Stelle, wie aus der Jesusfrage, wie aus der Antwort auf die Jesusfrage sich alles weitere ergibt. Aus der richtigen und oder aus der falschen Antwort auf die Jesusfrage ergeben sich immer Konsequenzen. Das ist in unserem Leben so und das ist in der großen Politik und Kirchenpolitik so. Und die andere Gruppe, das sind die Jünger. Und eigentlich scheint ja klar zu sein, zu wem Jesus dazugehört. Aber das ist das eigentümlich Überraschende an dieser Geschichte. Das ist das Schockierende, dass Jesus auf einmal nicht mehr zu seinen Jüngern gehört. Dass Jesus auf einmal in ein Gegenüber zu seinen Jüngern tritt. Er steht dieser Gruppe gegenüber und beide Gruppen sind ihm eigentümlich fremd mit ihren Schwertern in den Händen. Man könnte zunächst mal denken, die Jünger haben in dieser Situation die Nerven verloren. Man versteht das ja, wenn es einem an den Kragen geht, dann wirft man schnell die hehren Grundsätze über Bord, die man eigentlich hat, dann gerinnt auch die höchststehende Moral zur bloßen Theorie und dann kennt der Mensch nur noch das Schwert und das Recht des Stärkeren und dann geht's nach dem Gesetz des Dschungels, fressen oder gefressen werden, animalische Urinstinkte kommen da zum Tragen. Aber so war das nicht. So war das nicht bei den Jüngern. Einfach deshalb, weil diese Schwerter, die die Jünger auf einmal aus dem Sack zogen, schon länger bereit lagen. Die waren schon da. Die lagen schon beim letzten Mal, beim Abendmahl da. Und was hier zum Ausbruch kommt, war eine ganz andere Leidenschaft der Jünger. Keine tierische Angst, sondern eine Leidenschaft für das Reich Gottes, die sich aber nicht damit abfinden konnte, dass Jesus politisch so erfolglos war, dass sich das Reich Gottes bisher immer nur bei den Armen, Kranken und bei dem einfachen Volk durchgesetzt hat. Aber die wollten in Jerusalem auf den Thron. Jesus brachte zwar Blinde zum Sehen, Lahme zum Gehen, Taube zum Hören, aber was bringt das alles, wenn die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind? Das war das Leiden der Jünger. Was bringt das alles? Die Jünger, die wollten mehr. Die wollten nicht irgendeinen Mutter-Teresa-Abklatsch fürs fromme Herz. Die wollten Jesus zum König machen. Die wollten einen starken Herrscher haben. So wie David ein König war, so sollte es auch Jesus sein. Und dazu mussten sie ganz konkret die politischen Verhältnisse verändern. Etwas anderes konnte sich ein frommer Jude damals gar nicht denken. Seht ihr, und wenn man sich in der Welt umsieht, dann gibt es viele enttäuschte Christen. Christen, die darunter leiden, dass die Verhältnisse in dieser Welt so sind, wie sie sind. Die enttäuscht sind darüber, dass man mit Jesus scheinbar so wenig hermachen kann. Dass er so wenig sichtbaren Einfluss hat auf das Geschehen dieser Welt. Und vielleicht sitzt mancher von euch und manche in ihrer Schulklasse oder in ihrem Ausbildungsblatt und sagt sich, Mensch, wenn Jesus doch ein bisschen mehr hermachen würde für meine Freunde, wenn der attraktiver wäre und vielleicht ich auch besser wegkäme mit meinem Glauben. Und dann steht die Versuchung im Raum, man könnte doch Jesus ein bisschen mehr aufpeppen, als er tatsächlich erscheint. Man könnte an Jesus was manipulieren. Seht ihr, das ist die Geschichte der christlichen Theologie in den letzten 300 Jahren. Dass man Jesus zu etwas machen wollte, der mehr ist, als er uns im Neuen Testament entgegentritt. Dass man Jesus attraktiv machen wollte für die Zeitgenossen. Und dass man alles scheinbar Unattraktive für die Menschen der Gegenwart wegstreichen wollte, um Jesus zu einem zu machen, den man anbieten kann. Die Jünger damals, denen ging es ganz ähnlich. Wir müssen jetzt Jesus mit eigener Faust durchdrücken. Wir müssen aus ihm einen politisch Erfolgreichen machen. Und dann schlossen die Jünger einen Kompromiss. Und dieser Kompromiss sah folgendermaßen aus. Die Jünger sagten, wir halten einmal am Ziel fest, Jesus zum König zu machen und sein Reich aufzurichten. Aber wir verzichten darauf, die Herzen zu gewinnen. Wir verzichten darauf, die Menschen nur mit Worten zu gewinnen. Die Jünger waren bereit zur Manipulation. Wenn es sein muss, dann drücken wir Jesus eben mit Gewalt durch. Dann bahnen wir ihm den Weg mit Mitteln, die ein bisschen härter sind als das Wort. Wir wollen nicht nur einen König der Herzen, wir wollen einen König über Israel. Und das ist das Erste, was ich deutlich machen möchte heute Morgen. Gottes Reich setzt sich durch, aber nicht durch das Schwert, sondern durch Gottes Wort. So setzt sich Gottes Reich durch. Das Schwert zu ergreifen oder irgendwie zu manipulieren, ist bis heute immer wieder eine Versuchung vieler Christen. Vor allem in diesen elenden Zuständen in vielen Ländern der Zweidrittelwelt leiden Menschen unter der äußeren Machtlosigkeit Jesu und seiner Gemeinde. Und man kann das manchmal verstehen, wenn man das zum Himmel schreiende Unrecht sieht, das in vielen Ländern dieser Erde herrscht. Und dann ist die Versuchung da, das mit dem Mittel der Revolution zu regeln. So war das bei Thomas Münzer im Mittelalter, in der Zeit Martin Luthers, und so ging es durch bis ins 20. Jahrhundert mit der Theologie der Befreiung. Wenn es Menschen halt nicht so begreifen, dann muss man sie halt zwingen, es zu begreifen. Dann muss man sie eben dazu drängen, die Dinge anzunehmen, die sie erst nachher vielleicht als gut für sich empfinden. Das ist die ungeheuer starke Versuchung des Schwertes und aller anderen Mittel, die man an die Stelle des Schwertes einsetzen kann. Und wer aufmerksam mitgedacht hat, der hat schon lange gemerkt, dass ja Gewalt niemals nur das einzige Mittel ist, um Menschen zu manipulieren. Ich kann Menschen nicht nur über die Angst manipulieren, ich kann sie auch über die Augen manipulieren. Wir lassen uns tagtäglich von der Flimmerkiste manipulieren. Ich kann Menschen mit Geld manipulieren. Süddeutsche Klassenlotterie, Antenne 1. Das sind ja alles Punkte übrigens, mit denen der Teufel selbst höchstpersönlich einmal zu Jesus gekommen ist. Und der Teufel hat Jesus den Vorschlag gemacht, damals in der Wüste, als er Jesus versucht hat: Jesus, hör mal her, wir könnten das Ganze viel schneller und viel effektiver regeln mit dir, wenn wir zum Mittel der Manipulation greifen. Der Teufel sagt: Mensch, mach doch alle Steine zu Brot und regle das Hungerproblem in dieser Welt und du wirst viele, viele Fans haben. Und er stürzt sich von der Tempelzinne hinab und lässt sich so mit einem Auerbach-Salto am Ende dann von den Engeln auffangen und du hast eine glänzende Show hingelegt und alle werden begeistert sein von diesem Schauwunder und sie werden dir anhängen. Manipuliere ihren Magen. Manipuliere ihre Augen, manipuliere diese Welt. Und Jesus lehnt es ab, weil Jesus Menschen nicht manipuliert. Er will sein Reich nicht durchdrücken, indem er Menschen manipuliert. Es gibt eine Leidenschaft für Jesus, die das verdirbt, was sie eigentlich sucht und die genau das verhindert, was sie eigentlich fördern will. Wisst ihr, wir leiden in Europa daran, dass dieser Kontinent Europa im Grunde nicht missioniert wurde, sondern christianisiert wurde. Er wurde auch missioniert. Es gab herausragende, großartige Missionare. Aber viele Gebiete auf diesem Kontinent wurden christianisiert. Da waren am Anfang die Römer, die haben das römische Kaiserreich in ein christliches Kaiserreich verwandelt und haben für Christen Steuererleichterungen gegeben. Es war auf einmal steuerlich attraktiv, Christ zu sein. Wer greift da nicht zu? Und dann kam Karl der Große und hat die Sachsen mit dem Schwert missioniert. Entweder ihr bekehrt euch zu Christus und lasst euch taufen, oder wir machen euch einen Kopf kürzer. Das war ein starker Impuls zur Taufe. Nicht unbedingt zu Jesus Christus. Und die Spanier, die wurden in der Inquisition mit dem Scheiterhaufen missioniert. Wir leiden darunter, dass Europa in der Geschichte christlich manipuliert worden ist und wir bekommen das heute ganz bitter zurückgezahlt. Dass wir zwar einen christlichen Kontinent haben, aber dass viele Menschen diesen Glauben niemals unter die Haut gelassen haben. Einen Glauben, der niemals ins Herz gegangen ist, sondern der nur Tradition, der nur äußere Anstrich geblieben ist. Daran leiden wir heute. Wenn wir Menschen zu Christus manipulieren wollen, wird das niemals tiefer als bis unter die Haut gehen. Nur an der Oberfläche bleiben. Ich kann jetzt natürlich sagen, die Zeiten sind längst vorbei, aber das stimmt nicht. Wir stehen immer wieder als Christen heute in der Versuchung, Menschen zum Glauben hin zu manipulieren und in der Versuchung, sie irgendwie dahin zu bewegen, wo wir sie haben wollen, mit Mitteln, die das nicht können. Ich habe über die moderne Theologie gesprochen, wo man Jesus manipuliert hat, aus Jesus nicht mehr den Erlöser,
gemacht oder nicht mehr den Erlöser verkündigt hat, sondern ihn zum Problemlöser gemacht hat, der alle unsere kleinen Problemchen löst. Nein, Jesus ist vor allem der Erlöser. Und er wird nicht alle Probleme unseres Lebens lösen. Wenn ein Mensch erlöst ist, dann werden sich auch Probleme lösen. Aber die Problemlösung ist nicht das letzte Programm Jesus in dieser Zeit. Erst wenn er einmal wiederkommt, dann wird er auch die Probleme und Nöte dieser Welt lösen. Man kann mit Übung fast jeden Menschen manipulieren. In einem Gemeindeaufbaubuch habe ich den Satz gelesen, da schrieb jemand, einen Menschen zu Jesus zu führen, schrieb man da, ist im Grunde nicht viel anders, als ihm eine Waschmaschine zu verkaufen. Das kann man so machen, aber das ist dann Manipulation. Man kann Menschen beschwatzen. Man kann das lernen, aber man kann niemals durch Beschwatzen das Herz eines Menschen erreichen, sondern nur seine Gefühle. Ich kann Gefühle manipulieren, aber nicht das Herz eines Menschen. Und wenn ich das tue, geschieht das alles durch Manipulation, aber nicht durch die Macht des Wortes Gottes. Und diese Konferenz, die steht dafür, das will ich sagen, dass wir Menschen mit dem Wort Gottes konfrontieren und ihnen dieses Wort ausrichten und dass wir Menschen nicht manipulieren. Gottes Reich kommt, das ist das Zweite. Gottes Reich setzt sich durch, nicht durch die Manipulation der Sinne und Gefühle, sondern durch die Umkehr der Herzen. Lass uns noch mal reinhören in diese Geschichte. Da sagt Jesus zu dem Jünger, es war wohl Petrus, nach dem Johannesevangelium erfahren wir, dass es Petrus war. Er sagt zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Und das hat sich tausendfach übrigens in der Geschichte bewahrheitet, bei allen Revolutionen dieser Welt. Oder meinst du, sagt Jesus, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Es liegt nicht an einem Mangel an Möglichkeiten, dass Jesus einen ganz anderen Weg geht, um sein Reich zu bauen. Jesus könnte 12 Legionen Engel, sozusagen nach römischer Zählung 72.000 Engel, abrufen. Sie stünden ihm sofort als mobiles Einsatzkommando zur Verfügung. So schnell kann man keine Armee der Welt mobilisieren. Aber Jesus tut das nicht. Jesus kann und darf um seines großen Zieles willen diese Möglichkeit nicht in Anspruch nehmen. Er würde das verderben, was er eigentlich sucht und genau das verhindern, was er eigentlich fördern will. Und deshalb fragt hier Jesus seine Jünger, würde denn die Schrift erfüllt, dass alles so geschehen muss? Für Jesus ist das Wort der Heiligen Schrift eine größere Kraft und eine tiefere Wahrheit als alle irdischen Waffen und Weisheiten zusammen. Jesus will nicht nur äußeren Gehorsam von Menschen. Dazu reicht Gesetzlichkeit. Das reicht dem Islam. Moslems reicht es, wenn ein Mensch äußerlich Allah nachfolgt. Der muss nicht sein Herz bekommen. Es reicht der äußerliche Glaube. Jesus reicht das nicht. Jesus will das Herz. Jesus will dein Herz. Jesus will unsere Herzen, Jesus will das Herz aller Menschen haben. Es reicht ihm nicht ein äußerer Anstrich. Denn auf diese Art und Weise, sagt Jesus, wenn man es nur äußerlich macht, dann wird die Schrift nicht erfüllt. Und mit äußerer Gewalt wird auch die Schrift nicht erfüllt, dass alles so geschehen muss. Und damit kommt eine ganz neue Dynamik ins Blickfeld. Jetzt kommt die Kraft des Wortes Gottes in den Blick, diese Kraft, die tut, was es verheißt, die tut, was drinsteht. Das Wort Gottes trägt in sich eine Kraft, da muss ich überhaupt nicht nachhelfen. Ich muss es nur weiter sagen, weil die Dynamik und die Kraft in diesem Wort drinsteckt. Dieses Wort der Bibel, das ihr in Händen haltet oder das ihr hoffentlich jeden Tag lest, das mag äußerlich sehr kraftlos scheinen, sehr unattraktiv aussehen und altertümlich klingen, aber es ist das prophetische und kraftvolle Wort Gottes. Und Gott persönlich garantiert für seine lebensschaffende Kraft. Und weil dieses Wort erfüllt werden muss, sagt Jesus, ich muss diesen Weg gehen. Weil es Gott vor aller Zeiten in seinem Wort beschlossen hat, dass alles so geschehen muss, deshalb muss ich diesen Weg hinauf zum Kreuz gehen. Gerade indem es geschieht, das Kreuz geschieht, das Leiden geschieht, gewinnt das Wort seine ganze rettende Kraft, gewinnt es seine verlässliche Glaubwürdigkeit. Hier wird es deutlich, es ist nichts anderes als dieses Wort der Schrift, aus dem das Reich Gottes herauswächst, aus dem die Mission dieser Welt herauswächst. Und deshalb sollen wir nichts anderes tun und sagen, als dieses Wort zu verkündigen. Alle Ziele Gottes erfüllen sich nur aus der Kraft dieses Wortes heraus. Das gilt auch für das Reich Gottes in unserem Leben. Wir haben ja oft eine ganz große Sehnsucht nach Veränderung in unserem Leben und wir beten darum, dass Jesus manche Blockaden in unserem Leben löst und manche Barrieren und Grenzen in unserem Leben niederreißt und wir das überwinden können. Und dann wünschen wir uns, dass es einmal zack und buff macht und alles ist anders. Wir wachen morgens auf und bomm, alle Probleme gelöst, alle Grenzen weg. Jesus tut das in der Regel nicht so. Sondern Jesus handelt in unserem Leben dadurch, dass er uns seinem Wort aussetzt, dass er mit seinem Wort in unser Leben hineinspricht und dieses Wort langsam aber stetig eine Veränderung bewirkt und sich durchsetzt in unserem Leben. Nicht manipulativ, sondern dadurch, dass es unseren Willen, unseren Verstand in Anspruch nimmt und uns mit hineinnimmt in diese Veränderungsbewegung unseres Lebens. Und so wird es auch in eurem Jugendkreis sein, in eurem Hauskreis, in eurer Gemeinde. Viele von euch leiden darunter, dass es da möglicherweise sehr öde zugeht und dass das alles nicht sehr einladend ist und dass das alles sehr schläfrig und träge ist. Ich möchte euch sagen, Jesus wird sich durchsetzen in eurer Gemeinde, wenn ihr einfach dieses Wort weitersagt, den Menschen in eurer Nachbarschaft, den Menschen in eurem Jugendkreis, in eurem Hauskreis, in eurer Gemeinde. Lasst dieses Wort zur Sprache kommen, lasst dieses Wort zu Wort kommen, verschweigt es nicht und es setzt sich durch, weil es die Kraft in sich selber hat. Da, wo wir das Wort weitersagen, in aller Schwachheit, in aller Einfachheit, in aller Schlichtheit, geschieht mehr, als wir denken. Elia Schrenk war Anfang des 20. Jahrhunderts einer der großen Evangelisten. Und er sagte einmal, es ist die größte Sünde des Predigers, nicht an die Wirkung seiner Predigt zu glauben. Und ich kann das auf jeden Zeugen ausdehnen. Es ist die größte Sünde des Zeugen Jesu, dass er nicht an sein Zeugnis glaubt. Da, wo du deinen Glauben bekennst, in deiner Klasse, in deinem Betrieb, in deinem Ausbildungsplatz, wo auch immer, unter Studienkollegen, da hat dieses Zeugnis eine Kraft. Da hat dieses Zeugnis eine Wirkung. Nicht, weil du es so gut gemacht hast, sondern weil es in diesem Wort selber drinsteckt. Gottes Reich setzt sich durch sein Wort. Gott baut mitten unter uns sein Reich, durch eure Andachten, durch eure Gemeindearbeit in eurem Jugendkreis. Gottes Reich erwächst aus dem Wort, nicht aus dem Schwert. Und Gottes Reich kommt hier zum Zug durch den Gehorsam Jesu, dass Jesus diesen Weg geht, dass Jesus sich gefangen nehmen lässt, dass Jesus schwach wird, sich gefangen, sich binden, sich abführen lässt. Da, wo jeder Mensch denkt, jetzt ist's vorbei, und wo die Jünger gedacht haben, jetzt ist's vorbei und sich verdrückt haben, da wächst Gottes Reich. Gerade indem Jesus das geschehen lässt, was für unser Denken seinem eigentlichen Ziel total widerspricht, kommt Gottes Reich voran. Wisst ihr, für Gott sind unsere Niederlagen auf die Wege, durch die er sein Reich voranbringt. Ich freue mich so über dieses Zeugnis auch von Gerald Müller. Er könnte von China viel erzählen, wie das Reich Gottes, das Reich Christi in China viele Niederlagen erlitten hat. Und viele Menschen sind dem Leidensweg Jesu dort gefolgt, sind Märtyrer geworden. Und heute merken wir, wie sich das Reich Gottes in riesiger Zahl durchsetzt in diesem Land. Aber gerade dadurch, dass es scheinbar am Ende schien, scheinbar zunichte war in diesem Land. Oder diese Geschichte von Mr. Banda, da wo man denkt, jetzt ist's fertig, jetzt ist Schluss, da fängt Gott manchmal erst richtig an. Da wo wir nichts mehr sehen, da setzt sich Gottes Reich durch. Und das Wort, das einmal ausgesät wurde, das dauert manchmal, bis die Pflanzen kommen. Aber glaubt daran, es hat seine Kraft in sich. Gottes Reich kommt, das ist das Letzte, nicht durch meine Siege, sondern durch seine Niederlagen. Durch seine Niederlage in Anführungsstrichen am Kreuz kommt das Reich. Jesus hat gerade dort seinen größten Sieg und die größte Wirkung erreicht, wo er keine Bewegungsmöglichkeit mehr hatte. Da, wo Jesus fixiert war auf einen Punkt, da, wo Jesus angenagelt war und nichts mehr tun konnte, sich nicht mehr bewegen konnte, da hat er sein Reich durchgesetzt. Da war er am allerstärksten. Da, wo wir ihn ganz schwach wahrnehmen, da hat er den größten Sieg errungen. Von dem Gekreuzigten lerne ich das, dass auch da, wo wir am schwächsten sind, Gott am stärksten ist. Ich weiß, dass viele von euch darunter leiden unter den Grenzen ihres Lebens und manche klagen, Mensch, warum hat Gott mir so enge Grenzen gegeben, vielleicht mit meinem Verstand oder mit meiner Schulbildung oder vielleicht hat Gott mir so enge Grenzen gegeben in meiner Familie. Ich würde so gern viel mehr tun und viel Größeres tun und ich habe so beengte Verhältnisse in meiner Familie, so beengte Verhältnisse mit meiner Gesundheit, so beengte Verhältnisse mit meiner Schulbildung, so viele beengte Verhältnisse mit und. Und du denkst, Mensch, mit mir kann Jesus gar nichts anfangen. Denk an diesen Gekreuzigten. Von dem da lernen wir, dass dort, wo wir festgenagelt sind, in den engen Grenzen unseres Lebens, in den engen Grenzen unserer Fähigkeiten, in den engen Grenzen unserer Umwelt, unserer Bedingungen, dass da, wo wir meinen, wir haben keine Bewegungsräume mehr, dass da, wo wir meinen, unsere Möglichkeiten sind restlos ausgeschöpft, dass da Gottes Reich gebaut wird und dass da Gott ganz stark ist. Sein Wort wird sich durchsetzen in deinem Leben, in deinem Umfeld, unter den Menschen. Sein Wort wird sich durchsetzen in deinem Hauskreis, deiner Gemeinde. Jesus manipuliert nicht. Er manipuliert nicht mit Gewalt, nicht mit Geld, nicht durch die Manipulation der Gefühle, sondern dadurch, er manipuliert nicht, sondern er setzt sich dadurch durch, dass sein Wort verkündigt wird und Menschen angesprochen werden, mitsamt ihrem Verstand, mitsamt ihrer Willenskraft und sie gefragt werden, nimmst du dieses Wort an? Glaubst du das oder glaubst du es nicht? Und Menschen ein frohes und offenes und freies Ja oder Nein sagen können. Jesus setzt sich durch sein Wort. Mit dem Wort geht Christus durch das Land. Glaube das und sag dieses Wort weiter. Und lass diesen Tag einen Impuls sein, daran zu glauben, dass dein Wort, wie kümmerlich es auch weitergesagt werden mag, eine starke Kraft enthält. Wir dürfen die Missionshelfer des Herrn der Welt sein. Und wir sind es auch. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Ihr seid es. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es. Und sein Reich setzt sich durch, dadurch, dass wir von ihm weitersagen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.